neben der Wiener Das und dem Arjun Appadurai erlaube ich mir, meine bruchstückhaften Kenntnisse über Lateinamerika zu bündeln und Ihnen den Namen des Roberto da Matta zu nennen, als bedeutender brasilianischer Ethnologe, etwa meine Generation. Das alles sage ich deswegen, weil Sie im Borowski-Band eben eine durchaus repräsentative Auswahl von Autorinnen und Autoren aus der Dritten Welt haben, die heute in unserem Fach nicht unter ferner Liefen rangieren, sondern im Zentrum des Geschehens agieren. Dazu gehört eben Stanley Tambay aus Sri Lanka, der im Borowski-Band ebenso vertreten ist wie Vena Das aus Indien und Roberto da Matta aus Brasilien. Arjun Appadurai ist aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen da drinnen nicht vertreten, aber das tut hier nichts weiter zur Sache. Sie haben noch eine Frage gehabt, ja. Nein, also das da. Ja. Ja. Nein, also es ist ganz Unrecht haben Sie nicht, auch wenn es hier ein bisschen was zu relativieren gibt, aber zunächst will ich Ihnen mal Recht geben. So wie Reich und Arm auf der Welt ungleich verteilt ist, so ist Wissen und Know-how auch auf der Welt ungleich verteilt. Und insofern ist es ja eine Tatsache, dass die Besseren, die Konzentrierteren, die oft fast monopolistisch auf Weltniveau gehaltenen Ausbildungsmöglichkeiten sehr, sehr oft in fast allen Bereichen der größeren und der kleineren Wissenschaften eher in den reicheren Ländern konzentriert sind. Das ist genauso wie reich und arm. Ja? Was man ja auch nicht gut heißt, wenn man sagt, dass es das gibt, sondern im Gegenteil, man benennt die Tatsachen. Daraus ergibt sich aber, dass sehr viele dieser Leute früher oder später versucht haben, ich würde eher umgekehrt sagen, weil sie gut waren, sich auch das Beste, was vorhanden war, anzueignen. In manchen Fällen, wie bei Arjun Appadurai, ist es so gewesen, dass er halt sehr gute Stipendien in seinem Land aufgrund seiner bis dahin an den Unis erbrachten guten Leistungen bekam, um nach Amerika zu gehen und jetzt mit dem Geld im Übrigen, das er verdient hat und akquiriert hat aus Forschungsförderungsmitteln, eine unabhängige Universität in Bombay gegründet hat. Insofern gibt es da also schon auch den Transfer zurück bei vielen dieser Leute. Roberto da Matta andererseits ist jemand, der eine kurze Ausbildung in den USA durchlaufen hat und dann sofort schnurstracks nach Brasilien zurückgegangen ist, wo er jetzt noch immer ist. Wiener Das pendelt, bis sie nicht mehr kann, wie sie sagt, hin und her, um sowohl da wie dort präsent zu sein. Also die Leute gehen auch unterschiedlich um damit, dass es dieses Bildungsgefälle gibt. Ja. Die Schweiz hat halt den Vorzug, den historischen Vorzug, dass sie nicht versucht hat, Indien zu ihrer Kolonie zu machen. Der ehemalige Vorteil ist jetzt oft ein Nachteil, gilt ja auch für Österreich, während der ehemalige Nachteil, halt Kolonie gewesen zu sein, heute oft ein Vorteil ist. Da hat sich manches umgedreht, weil natürlich Das macht auch den Stadtvorteil vieler Menschen aus ehemals britischen Kolonialgebieten aus, wenn sie gefördert werden, dass sie halt von vornherein einen leichteren Zugang zum anglophonen Sprachmarkt haben, aufgrund dessen, dass sie von Kindheit weg Englisch als Lingua Franca zumindest beherrscht haben. Und dass halt ihre High School und ihre BA-Programme an den Universitäten im Prinzip nach dem englischen Vorbild ausgerichtet sind und daher viel eher Anerkennung finden, wenn sie ein gutes Grading haben, mit direktem Anschluss an das britische Bildungssystem. Ja, höre ich da eine schweizerische Kritik an der EU heraus? Ich weiß es nicht, das wäre ja auch berechtigt. aber ich meine, man muss trotzdem unterscheiden, nicht? Zwischen den Nicht-Harmonisierungen innerhalb der EU und ihren einzelnen Bildungssystemen, das ist ein Problem und das gibt's zwischen Finnland und Österreich oder zwischen einem European Economic Area Land wie der Schweiz und EU-Ländern, da gibt es alle möglichen noch nicht ganz funktionierenden Disharmonien. Das ist aber ein ganz anderes Problem als dieses hier. Nein, ich habe es ja versucht kurz zu sagen, bei der Mata weiß ich es nicht, bei die anderen drei kenne ich. Und da war es so, dass sie, Stanley Tambay ist viel älter als Venadas und Ajahn Apadurai, dass Stanley Tambay ist von vornherein in eine recht gute Schule hineingekommen in Sri Lanka, die teilweise von britischen Mitteln finanziert war. Aber das war an sich ein Armenstipendium, das er bekam, weil er aus relativ ärmlichen Verhältnissen war. Ajahn kommt aus einer Mittelstandsfamilie, ging sehr lange zu einer durchschnittlichen Schule mit immer besseren Erfolgen, bis er aufgrund einer Exzellenzförderung der indischen Regierung Kandidat wurde für sein Auslandsstipendium. Also die Biografien sind schon nachvollziehbar. Und zugegebenermaßen haben es heute unter Umständen gute Studierende aus Nigeria etwas leichter als aus Senegal und aus Indien oder Sri Lanka etwas leichter als aus Thailand, weil sie eben im Zuge dieser postkolonialen Verhältnisse den britischen Bildungsweg noch vorhanden haben und weil die Sprachausbildung auch eine andere ist, nicht? Die Leute sprechen einfach von vornherein fließend Englisch, was weder in der Schweiz noch in Österreich der Fall ist, wenn sie 14 sind. Aber in Indien schon. Ja. Sie berühren jetzt halt auch noch ein weiteres Thema, das ist halt überhaupt die Frage der Wertigkeit eines BA und ob man den schätzen soll oder nicht. Ich versag's mir da mal und lasse Ihren Kommentar in dieser Hinsicht so stehen, wie er ist. Okay? Bin mir da selber nämlich beim BA noch überhaupt nicht sicher. Gut, dann gehen wir einen Punkt weiter und das heißt die unterschiedliche Verteilung der interethnischen Beziehungen in den ehemaligen Kolonialgebieten Afrikas und Asiens. Hier muss man und kann man, glaube ich, sehr deutlich unterscheiden. Und das tut Stanley Tambay ausführlichst und sogar, ich sage sogar quantitativ. Ich will das nicht überstrapazieren. Man muss es auch nicht in diese Zahlen fassen. Aber er weist einfach sehr deutlich darauf hin, dass es etliche Länder Afrikas und Asiens gibt, in denen eine größere linguistische oder religiöse Gruppe alleine die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellt und die religiösen und sprachlichen Minderheiten in dem Land nicht mal 5 oder 5-10% ausmachen. Ich weiß nicht mal auswendig, ob er 10% oder 5-10% in seinem Artikel sagt. Das kommt nicht auf die Zahlen an, sondern nur auf die ungefähren Proportionen. Es gibt einige Länder, Beispiel Japan, Beispiel Taiwan, Beispiel Laos, Beispiel Vietnam, in denen eine große Sprachgruppe und eine große Sprach- und Religionsgruppe 90% oder mehr der örtlichen Bevölkerung stellt und die Minderheiten insgesamt nicht viel mehr als 5 oder 10% ausmacht. Dann gibt es einige Zwischenkonstellationen, auf die ich gar nicht näher eingehen will, obwohl es wert wäre, diskutiert zu werden. Ich will hier nur auf die drei Hauptdimensionen eingehen, die hier zu berücksichtigen sind. Aber neben dieser ersten Dimension, große Mehrheit, mehrere winzig kleine Minderheiten, die in Afrika und Asien etwa durch den Fall Japan, den Fall Taiwan, den Fall Laos, den Fall Vietnam größtenteils illustriert werden können. Neben diesem ersten Fall, also dem im Übrigen in Europa etwa Österreich entspricht, gibt es einen zweiten, viel häufigeren Fall, in dem die vielen Minderheiten zusammen insgesamt die relative Mehrheit bilden und in dem die demografisch stärkste Religions- oder Sprachgruppe nicht einmal ein Drittel oder gar nur ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmacht. Das ist ein Fall, wie er in Afrika und Asien insgesamt sogar die häufigste Variante darstellt. Das wäre durch die Beispiele etwa Indonesiens, aber auch Nigerias und vieler anderer, Äthiopien, vieler, vieler anderer Länder Afrikas und Asiens charakterisierbar. Also eine Sprachgruppe oder eine Religionsgruppe ist die Mehrheit, aber nur die relative Mehrheit. Die vielen Minderheiten bilden zusammen eine absolute Mehrheit. Wie gesagt, Nigeria, Indonesien, wenn man will, auch Indien, wobei aber die Mehrheit da über 40% liegt, Syrien, all diese Gruppierungen, all diese Länder, die ich jetzt genannt habe, würden in diesen zweiten Fall hineinfallen. Innerhalb der westlichen Industriegesellschaften gibt es auch für diesen Fall eine Entsprechung. Allerdings ist dieser Fall, der in den westlichen Industrie, der in Afrika und Asien der häufigste Fall ist, in den westlichen Industrieländern eher die Ausnahme. Die Entsprechung in den westlichen Industrieländern zu diesem zweiten Fall wäre die USA, wo die White Anglo-Saxon Protestants heute irgendwo knapp bei 43% herumgrundeln, zu ihrem eigenen Entsetzen, was wahrscheinlich auch einen Teil der zunehmenden Radikalisierung unter dieser Bevölkerungsgruppe und ihrer Regierung in den USA mit erklären könnte. Und dann, so Stanley Tambaya, und da kommt er halt auf sein Lebensthema zu sprechen, gibt es noch ein paar Ausnahmen. Während der Bereich, also 25-33% und darüber bis 45% hin, mit vielen, vielen kleinen Minderheiten, die zusammen die Mehrheiten bilden, oder 3-4 Minderheiten, die zusammen die Mehrheiten bilden, während dieser ganze Bereich in all seinen Schattierungen, also die überwiegende Mehrheit der Fälle in Afrika und Asien abdeckt, nach den demografischen Relationen zwischen sprachlichen und religiösen Mehrheiten und Minderheiten, gibt es eben seinen Leidensfall mit seiner europäischen Entsprechung. Der Leidensfall ist eben Sri Lanka, die europäische Entsprechung ist Belgien. Was machen wir, wenn es da so ungefähr zwei Hälften gibt, die nie ganz zwei Hälften sind, wie wir wissen, aber so in etwa? Tamilen und Singalesen in Sri Lanka, Christen und Moslems im Libanon, Flamen und Wallonen in Belgien. Und da meint Stanley Tambaya, als sri lankesischer Ethnologe erlaube ich mir den Hinweis, mir ist schon klar, dass die ethnischen und linguistischen und religiösen Probleme nie die Hauptursache in Konflikten sind, aber man kann sie nicht einfach wegdiskutieren. Man kann nicht einfach alles nur auf Ökonomie oder Politik oder sonst was abschieben und sagen, diese Probleme gibt es nicht. Ich möchte darauf hinweisen, da gibt es wichtige Unterschiede. Und aus meiner Warte ist es so, dass diese Konstellationen besonders anfällig sind für die Instrumentalisierung dieser Unterschiede zwischen Sprachgruppen und Religionsgruppen für politische Zwecke. Den Fall der großen Mehrheiten mit verschwindend kleinen Minderheiten, der ist demgegenüber besonders wenig anfällig, weil dass es in Japan die Ainu gibt, das weiß kaum jemand außer den Ethnologen und den Japanologen, und ausnützen für irgendwelche politischen Ziele lässt sich dieser Konflikt nicht wirklich. Selbst als die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Interessen an Nordjapan mit militärischer Macht durchsetzte und die Kurileninseln besetzte, hatte die Tatsache, dass dort die Ainu lebten, null Bedeutung für die Annexion von Teilen von Nordjapan durch die Sowjetunion. Das spielt also bei Konflikten keine Rolle, kaum eine Rolle. Es kann schon Konflikte geben zwischen diesen kleinen Minderheiten und den großen Mehrheiten, aber sie sind nicht gut ausnutzbar für größere und internationale Interessenszusammenhänge. Das kommt auch nicht unbedingt besonders leicht zu Bürgerkriegen unter solchen Konstellationen, entlang dieser ethnischen Grenzen. Hier häufiger, aber nicht unbedingt immer entlang ethnischer und kultureller Grenzen, hier allerdings besonders häufig. So eine These von Stanley Tambaya, die tatsächlich ihre Beachtung findet, weil man unter solchen Konstellationen halt besonders aufpassen muss, von der lokalen Situation her ebenso wie von der internationalen Gemeinschaft, um hier zu verhindern, dass Ethnizität ein Konfliktfaktor wird und ausbrechen kann in Richtung auf Konflikte. Wenn wir mal von diesen eher einfachen Dingen ausgehen, dann wird einiges schon klarer. Und das ist eines der großen Verdienste von Stanley Tambaya, dass er Dinge, die man oft während der Kolonialzeit oder danach nicht wirklich angesprochen oder ausgesprochen hat, da recht nüchtern mal beim Namen benannt hat. Schauen wir uns doch einfach an, wie es sich mit Mehrheiten und Minderheiten verhält. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es diese große interethnische und interkulturelle Diversität in vielen ehemaligen Kolonien Afrikas und Asiens schon mal gab, dann ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie sich diese Diversität unter der Bedingung der Nationsentstehung entwickelt und verändert hat. Da kommen wir jetzt von einer anderen Seite wieder zurück zu einigen Themen, die wir schon mal behandelt haben, nämlich der Tatsache, dass Nationen eben als Exportprodukte aus Europa in viele Teile Afrikas und Asiens herein importiert wurden im Zuge des Kolonialismus, dass die Idee der Nation dann sehr unterschiedliche Wege ging. Diese Gedanken können wir hier wieder aufgreifen und festhalten, dass dieses fremde Modell der Nation im Zuge der Kolonialisierung in vielen Teilen der Welt angeeignet wurde. In vielen Teilen der kolonialen Welt von der einheimischen Bevölkerung angeeignet wurde, sodass allmählich nicht nur die Idee klar war, da gibt es eine fremde, uns beherrschende Nation, die Franzosen, sondern daraus allmählich die Idee entstand, wir, die Senegalesen, werden als Nation von Frankreich unterdrückt. Wir sind selbst eine Nation. Und wir wollen unabhängig werden. Da ich aufgepasst habe, wie meistens bei dem, was ich in der Öffentlichkeit sage, weiß ich, dass ich vorhin gesagt habe, in vielen Teilen der Welt entstand diese Idee. Das bedeutet, nicht in allen Teilen der Welt. In manchen anderen Teilen der Welt, nämlich, wurde die Idee der Nation abgelehnt als säkuläre Fantasie der Europäer, die mit uns hier nichts zu tun hat. Und aus dieser Ablehnung einer fremden europäischen Idee heraus wurde dann die Alternative zum säkulären Importprodukt gesucht, und die fand man sehr oft in einer Rückbesinnung auf einheimische, nicht säkuläre Werte, zum Beispiel Religion. Von daher auch oft in der Ablehnung der ungläubigen, weil nicht an Religion gebundenen Idee der Nation der Europäer, die Gegenprogrammatik einer Rückbesinnung und Stärkung der einheimischen religiösen Traditionen, etwa des Voodoo in Teilen Westafrikas, etwa des Islam in großen Teilen dessen, was heute als islamische Welt gilt, und so weiter und so fort. Also nicht alle, aber sehr viele Kräfte in den ehemaligen Kolonien, in der Spätphase des Kolonialismus, griffen diese säkuläre, zivile Idee Europas auf und machten sie zu ihrer eigenen, wandten sie gegen die ehemaligen Kolonialherren oder gegen die Kolonialherren in ihrer letzten Phase. Manche taten etwas völlig anderes. Von daher, gerade in der arabisch-islamischen Welt, mit der ich mich selber, wie Sie wissen, besonders intensiv befasse, seit Anfang des 19. Jahrhunderts und nicht irgendwie erst seit dem 11. September 2001, der ewige, lange, lange Kampf zwischen republikanisch, säkulär orientierten Modernisierern und Nationalisten einerseits und den Befürwortern einer Rückbesinnung auf den Islam andererseits. Dort aber, wo die Idee der Nation mehr oder minder stark aufgegriffen wurde von einheimischen Kräften, kann man von dieser ersten Phase sprechen, in der die fremde Idee einer säkulären Nation aufgegriffen wurde von einheimischen Nationalisten. Und diese einheimischen Nationalisten befanden sich auch vor Ort zunächst in einem totalen Gegensatz zu den Ideen, die die Kolonialherren vertraten. Die Kolonialherren, ob sie dem französischen Modell des Kolonialismus oder dem britischen Modell des Indirect Rule folgten oder dem italienischen oder dem deutschen, die Kolonialherren versuchten immer, wie schon im ersten Teil dieser Vorlesung erwähnt, das Prinzip des Divide and Rule, das Prinzip des Divide et Impera zu praktizieren. Und waren von daher daran interessiert, die jeweiligen Sprachgruppen im Kolonialgebiet getrennt voneinander zu halten, sie unterschiedlich zu behandeln, die einen besser zu behandeln als die anderen, die einen aufzuwerten, die anderen abzuwerten, die einen heranzuziehen, die anderen auszugrenzen. Die Idee der Nation, wenn sie von einheimischen Kräften aufgegriffen wurde, trat dieser unterschiedlichen Behandlung des Divide and Rule entgegen und sagte, wir wollen gleiches Recht für alle. Daraus ergab sich als Konsequenz in der allerletzten Spätphase des Kolonialismus, also in den 40er und 50er Jahren in Afrika, also in den 20er, 30er und 40er Jahren in Arabien und in Indien und Indonesien, je nachdem, wie lang der Kolonialismus währte vor Ort, ergab sich aus dem Gesagten in der jeweiligen Spätphase des Kolonialismus mit dem Erstarken der einheimischen Nationalbewegung ein Zusammenrücken der verschiedenen ethnischen Gruppen hinter dieser gemeinsamen Idee der Nation und hinter dieser gemeinsamen Idee von gleichen Rechten für alle. In dieser zweiten Phase traten also kurz gesagt, zumindest in den Köpfen und in den Gefühlen der Menschen, um die es hier geht, und das ist ja nicht nichts, die ethnischen und religiösen Unterschiede zurück hinter dem Verbindenden und Gemeinsamen, das in den Vordergrund rückte, und das war die gemeinsame Idee der Nation. Ein Punkt, der gerade bei multiethnischen großen Ländern wie Indonesien, wie Nigeria, wie, was kann man da noch als Beispiel anführen, auch durchaus Vietnam oder Indochina, dann sehr große Bedeutung hatte, weil sozusagen alle für eine bestimmte Zeit an einem Strang zogen, glaub nicht im Moment, ein bisschen später. Und das nicht nur so lange, bis die Kolonialherren sich zurückzogen, sondern auch eine bestimmte Zeit danach, solange der Enthusiasmus, die Unterstützung, die Ressourcen, die Mittel für den Aufbau eines unabhängigen Nationalstaates anhielten. So lange etwa währt diese zweite Phase. Nicht überall ist diese zweite Phase in gleicher Weise verlaufen. In manchen Ländern, gerade am südasiatischen Subkontinent, wissen wir aus der leidvollen Geschichte der Teilung zwischen Indien und Pakistan, dass nicht überall der alte Kolonialapparat ganz einfach übernommen wurde als Grundbaustein für den neuen Nationalstaat. Manchmal wurde der alte Kolonialapparat geteilt und ein Teil wurde mit den Vertriebenen aus dem jeweils anderen Teil bevölkert. Pakistan, West und Ost und Indien 1948-49 ist eine berühmte Ausnahme dieser Art. In Arabien gibt es eine zweite Ausnahme dieser Art, weil dort zwar überall die einzelnen Kolonial, Gebiete in unabhängige Staaten entlassen wurden, aber durch das Band der gemeinsamen Sprache und durch das Band der häufig gemeinsamen Religion bis in die 70er hinein das Gefühl vorherrschte, dass man doch als Araber eine gemeinsame Nation sei und nicht als Ägypter oder als Syrer. Gut, also wir sind uns auch für diese zweite Phase der Ausnahmen bewusst, von der Regel, die dennoch in den meisten Fällen besagt, in der Phase dieses Unabhängigwerdens und einen unabhängigen Staat aufbauen, treten die interethnischen Unterschiede zurück, während sie in der kolonialen und spätkolonialen Phase besonders stark gemacht worden waren, treten sie also in dieser zweiten Phase sukzessive zurück. Da war jetzt Ihre Frage. Ich will nicht ausschließen, dass es in einzelnen Fällen so war, wie Sie sagen, und dass es andererseits in manchen Fällen so war, dass die Kolonialherren gar nicht so fremd waren und man da wen hinaus warf, den man 5 Jahre später dann schon bald wieder nachgewähnt hat, ist eine andere Ausnahme, die es auch gab. Ich meine nur trotzdem, dass als sozusagen als Haupttendenz in Afrika und Asien, also ich zumindest glaube, dass man da mit ruhigem Gewissen dem Stanley den Bayer schon folgen kann in diesem Bild. Aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Die dritte Phase, die führt dann über zu dem dritten Unterpunkt, der in The Politics of Ethnicity eben angesprochen ist und der so wesentlich ist, dass er auch für die Jetztzeit unbedingt verstanden werden muss. Und damit werde ich mich heute begnügen. Die dritte Phase ist die Phase, in der die Unabhängigkeit erreicht war, in der die ersten Schritte, großen Schritte im Bereich des Unabhängigseins gesetzt wurden. Das ist jene Phase, in der in vielen Ländern, etwa in Indien, die großen Verstaatlichungen durchgeführt wurden, um aus den ehemals von fremden Mächten besetzten Großbetrieben, großen Wirtschaftsunternehmen, einheimische Unternehmen zu machen. Das ist die Phase, in der also auf der einen Seite die Versprechungen und Angebote aus dem Bereich der unabhängigen nationalen Regierungen besonders groß wurden und zugleich diese Versprechen immer weniger und weniger und weniger eingehalten werden konnten. So beginnt diese letzte, dritte Phase. Und zugleich sagt Stanley Tembayer, das ist auch die Phase, wo die Eigenverantwortung der unabhängigen Regierungen Afrikas und Asiens beginnt. Wo mehr und mehr Fäden auch mit vielen Kolonialherren zerschnitten werden. Zu Recht. Aber wenn man sich der Kontrolle der anderen entledigt und vermehrt Eigenkontrolle in Anspruch nimmt, dann muss man auch Eigenverantwortlichkeit zur Kenntnis nehmen und so seine selbstkritische Diagnose als führender Vertreter einer Ethnologie, die eben aus den Erfahrungen Asiens gespeichert ist, diese Verantwortlichkeit haben unsere Regierungen in 7 von 10 oder in 9 von 10 Fällen nicht wirklich wahrgenommen. Was also passiert ist, ist, dass die Versprechungen nicht eingelöst wurden. Dass der Wohlstand, der versprochen wurde, nicht nur nicht hergestellt wurde, sondern im Gegenteil, ähnlich wie dort, wo wir uns nach diesem Kriterium den Zerfall der Sowjetunion anschauen, dass die, die vor 10, 15, 20 Jahren noch wohlhabend waren, heute total verarmt sind. Das ist passiert in vielen Bereichen nach der nationalen Unabhängigkeit, auch in Afrika und Asien. Dass sich wenige bereichert haben auf Kosten vieler, dass daran nicht nur die alten Kolonialherren und die neokolonialen Kräfte und die neuen aufstrebenden Weltmächte dran schuld sind, sondern auch eine an Misswirtschaft und Korruption statt an Gerechtigkeit und Verteilung orientierte einheimische Regierung. Natürlich, die Bedingungen, die der Weltmarkt geschaffen hat in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren, sind nicht solche, dass es besonders leicht wurde. Die internationalen Terms of Trade, die Austauschbedingungen für die Exportprodukte der Länder Afrikas und Asiens haben sich sukzessive verschlechtert. Die Währungskurse zwischen einheimischen Währungen und Weltleitwährungen haben sich zunehmend verschlechtert. Die Verschuldung der Länder Afrikas und Asiens ist gewachsen. Auch die Verstaatlichungsmaßnahmen konnten dem keinen Einhalt gebieten. Aber trotzdem, anstatt gegenzusteuern, wurde mitgemacht. Ergebnis: Diese Staaten und ihre Bevölkerung sind sukzessive verarmt. Revolten gegen die Verarmung wurden in vielen Fällen mit Tyrannei beantwortet, was hier ganz selten gestärkt wurde, war die Zivilgesellschaft, demokratische Institutionen von unten, Parteien, NGOs und so weiter und so fort. Ergebnis: In der letzten Phase wird die Idee der gemeinsamen Interessen und der gleichen Rechte innerhalb einer Nation zunehmend eine zerschlissene Idee von vorgestern, die viel versprochen hat, aber nichts gehalten hat. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, zur politischen Instrumentalisierung von Ethnizität in vielen Teilen der postkolonialen Welt, vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges, wo Stanley Tambaya eben deutlich macht, dass gerade ein Ergebnis dieser dritten Phase der Verarmung, der Misswirtschaft, der Korruption, der Tyrannei in vielen Ländern Afrikas und Asiens unter erschwerten internationalen Bedingungen, aber trotzdem bei Mitverantwortung der einheimischen Eliten, dazu führte, dass, weil die Idee der Nation verkommen war und keinen Anklang mehr fand, in Misskredit geriet, die interethnischen Rivalitäten und Unterschiede wieder in den Vordergrund rückten. Hätte es zivile Institutionen gegeben, hätte es NGOs und deren freies Recht auf Betätigung gegeben, dann hätte das anders auch verlaufen können. So aber ergab sich nach Stanley Tambayas Analyse in vielen Ländern ab den frühen 80er Jahren die Situation, dass immer weniger Ressourcen vor Ort vorhanden waren und dass immer schwächere Staaten, ausgeblutet ohne irgendein Sozialsystem, kaum mehr in der Lage waren, diese wenigen Ressourcen auch nur irgendwie vernünftig zu verteilen. Genau in dieser Situation tritt die große Aufwertung der ethnischen Verbände auf den Plan in großen Teilen Afrikas und Asiens. Teils gespeist von alten Traditionen, gar keine Frage. Teils gespeist aus der Kolonialgeschichte, gar keine Frage. Aber unter diesen neuen postkolonialen Bedingungen, vor allem sozusagen als kompetitive, konkurrenzorientierte Lobbys im Verteilungskampf um immer knapper werdende örtliche Ressourcen. Angesichts der Abwesenheit einer Zivilgesellschaft, wo sich solches auf friedlichem Wege, etwa in Wahlen, als Konkurrenz der besseren Ideen artikulieren kann. Radikalisierten sich diese ethnischen Lobbys, die einander dann an die Seite zu drängen versuchen oder zu überholen versuchen im Kampf um die wenigen Ressourcen von Macht und materiellen Mitteln, oft sehr schnell in Form von interethnischen Spannungen. Und diese sind der Kern der Sache, so Stanley Tambaya, für die neuen Konflikte postkolonialer Art, wie sie in Ruanda und Burundi, wie sie auch in Somalia oder wie sie etwa in seiner Heimat Sri Lanka der Fall sind. Diese politische Instrumentalisierung von Ethnizität als ethnische Lobbys im Kampf um Ressourcen unter armen Bedingungen ist es daher auch, die auf jeden Fall als allererstes zu stoppen ist. Und dabei, auch hier stimme ich Stanley Tambaya zu, geht es nicht nur um wirtschaftliche Versorgung, sondern es geht vor allem auch um die Institutionen einer Zivilgesellschaft, die der Garant dafür sind, dass diese Spannungen in Schranken gehalten werden. Für heute danke ich Ihnen.